Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt, heute See Genezareth. So heißt es im Johannes 6. Und es zog ihm viel Volk nach, das die Zeichen sah, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Pessachfest der Juden. Und da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt. Und er spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot wäre nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Da spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist aber ein Kind hier. Das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber Gras an dem Ort. Und da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Broten, die denen übrig geblieben waren, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Was ist das jetzt eigentlich, was ich gerade gelesen habe? Ist das ein Wunder oder ist es eher ein Gleichnis? Beim Johannesevangelium wissen wir das auch nie so genau. Der Evangelist spricht ja auch von Zeichen, wenn er Jesu Wunder beschreibt. Offensichtlich sollten wir jetzt nicht sagen: Oh, was hat Jesus alles getan? So wie man sich wundert über ein Kunststück, das wir im Zirkus sehen können. Nein, wir sollen diese Geschichten um Jesus wie Hinweisschilder nehmen. Zeichen, die auf etwas hinweisen. Sie reden nämlich immer davon, wer Jesus ist und was er mit uns vorhat, wenn wir uns ihm anvertrauen. Man sieht das ja auch schon, dieses Zeichenhafte, dieses Bildhafte an der Zahl 5000. Als ob da jemand wie bei einer Großveranstaltung gestanden hätte und hätte vorher Eintrittskarten verkauft und gezählt und sagt: So, jetzt sind es 5000. Nein, für einen Juden der damaligen Zeit klingelte es bei dem Stichwort 5000. Er wusste sofort, was gemeint war. Denn die lebten damals in Zahlensymbolik. Und die Zahl 5, klar, steht für den Menschen. So wie wir 5 Finger an einer Hand haben. Und wie wir auch 4 Gliedmaßen und den Kopf haben. Die Zahl 5 ist die Zahl des Menschen. Es geht hier schlicht um das, was der Mensch braucht. Und gleiches gilt dann auch für die 1000 dabei. Es ist die Steigerung ins Unendliche. 1000 Jahre sind für dich wie ein Tag, heißt es einmal in den Psalmen. Auch da geht es nicht um eine chronologische Dimension von 1000 Jahren. Nein, 1000 ist der Inbegriff des Vielen, des Vollen, des Ganzen. Unendlich viele Menschen, wird damit gesagt, mit der Zahl 5000. Man kann auch sagen, für alle Menschen will Jesus Brot des Lebens sein. Und dann bleiben ja noch die 12 Körbe übrig. 12. Ja, das kennen wir, das Dutzend. Das ist die Zahl der Vollkommenheit. Wir machen das Dutzend voll, wenn es recht sein soll. 12 ist ja die Zahl der Vollkommenheit und deshalb übrigens ist 13 die Unglückszahl, weil da irgendjemand gemeint hat, er könnte über das Vollkommene noch eins drauflegen und er verdreht damit das Vollkommene ins Gegenteil. 12 mal 12, wir kennen das auch aus der Bibel, 144, das ist auch der Inbegriff des Vollkommenen mal Vollkommenen. Und dann kommt auch noch die 1000 dazu. 144.000 sollen gerettet werden. Merken Sie, wie geradezu blödsinnig das ist, daraus eine Zahl zu machen, eine Zählzahl. Nein, es geht um eine Symbolzahl. Das vollkommen Ganze mal 1000. Also noch größer kann man gar nicht denken. 12 Stämme hat Israel, 12 Jünger hat Jesus. Es geht immer um die Vollkommenheit. Also lassen Sie uns jetzt nicht anfangen zu spekulieren, wie das damals genau ablief. Ganz im Sinne des Evangelisten müssen wir das Wunder als sprechendes Zeichen sehen. Die Bibel ist schließlich kein Physikbuch und auch kein Handbuch für die Nahrungsmittelchemie. Es geht hier nicht um ein biochemisches Kunststück. Und es geht aber auch nicht, und das ist mir wichtig, um ein sozialpädagogisches Lehrstück, wie dieser Text oft gepredigt wird. Manche ziehen sich ja so aus der Affäre und versuchen, das Wunder irgendwie aufzulösen. Da wird philosophiert, wie die Menschen plötzlich anfingen, ihr Mitgebrachtes jetzt zu teilen und so dann eine gemeinsame Mahlzeit draus wurde. Ein schönes Erlebnis ist es, das sich ja auch in der Gemeinschaft von Christen immer wieder einstellt, wenn man Mitgebrachtes untereinander teilt. Bring and share heißt es dann. Aber die Erzählung des Evangelisten Johannes zielt darauf nicht ab. Ich kann das jedenfalls nicht entdecken darin. Und ich muss sagen, es ärgert mich geradezu, wenn immer wieder neutestamentliche Geschichten so gegen den Strich gebürstet werden, vorbei an dem, was die Evangelisten eigentlich aussagen wollten. Nur weil es so schön klingt und weil wir es gerade sozialpädagogisch gut einbauen können. So wertvoll natürlich diese Botschaft auch wäre. Nein, die Geschichte selbst endet ja auch anders. Da heißt es nicht, als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, da wussten sie, dass sie künftig auch großzügig sein sollten im Umgang mit anderen. Das ist ja ein schöner Gedanke. Nein, aber hier heißt es, sie kamen in Staunen über diese Person. Das ist wahrlich der in die Welt kommen soll. Noch sagen sie Prophet zu ihm, später wollen sie aus ihm König machen. Und dann wird auch ganz schnell klar, er ist noch viel mehr. Er ist doch derselbe, der damals auch das Volk versorgt hat, als sie in der Wüste saßen und nur noch gesagt haben, Mann, was ist das? Ich begreife das nicht. Was kommt hier an Brot von oben und ernährt ein Volk als Ganzes plötzlich. Sowas kann nur Gott. Gott selbst ist derjenige, der unser tägliches Brot uns heute gibt. Das ist doch die Gebetszeile, die Jesus gelehrt hat. Wer ist dieser Mann, der es eher 5 mal 1000, also eine ganze Menschheit einladen kann, das Brot bricht und dann sagt, komm, denn es ist alles bereit. Auch diesen Anklang finden wir in dem Text bereits. Sie wollten ihn damals zum König machen und hatten ihre genauen Vorstellungen ja auch, wie dieser Mensch, der plötzlich das Reich Gottes übernahm, sich jetzt verhalten sollte. Die wussten ja auch, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht, was jetzt ansteht. Und ich kann es so gut nachvollziehen, dass sie das wussten. Sie hatten ja damals auch oft genug in den Himmel geschrien, Gott, wie kannst du das zulassen, dass Menschen vor Hunger und Durst sterben. Auch vor Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Dass Menschen zugrunde gehen, und sei es in den Flüchtlingslagern oder in den Wellblechhütten Afrikas, im Staub der Straßen von Indien. Die sollten wir nicht vergessen, trotz all der anderen Nachrichten, die sich momentan davor schieben. Die wussten, was jetzt dran war, weil sie auch oft genug auf ihr Schreien hin keine Antwort bekommen hatten. Und jetzt stand ihnen einer gegenüber, der die Macht Gottes verkörperte, ja, der Gott selbst in Person war. Und glauben Sie bitte nicht, dass die Christen damals in Kleinasien oder in Nordägypten, in Griechenland und wo auch immer die Speisung der 5000 weitererzählt wurde durch die Evangelisten, glauben Sie nicht, die hätte das damals kalt gelassen. Die waren nicht so wohlgenährt und dauergesättigt, dass sie diese Geschichte schnell vergeistigt hätten. Der Mensch lebt zwar nicht vom Brot allein, aber er lebt auch nicht ohne Brot, nicht ohne genügend Reis oder sauberes Wasser, was zurzeit an so vielen Orten der Erde so dringend fehlt. Ja, glauben Sie bitte nicht, Gott würde das kalt lassen, wenn Menschen hungern. Auch nicht, wenn sie nach Gerechtigkeit hungern, so wie es Jesus ja in der Bergpredigt ausdrückt. Sie sollen satt werden. Genauso wie eine ganze Menschheit einmal satt werden wird. Das ist eine der Botschaften jener gleichnishaften Geschichte. Gott wird, wenn er sich durchsetzt, auch die Menschen satt machen. Noch mehr, es wird sogar noch viel übrig bleiben. 12 Körbe, ja sogar 12 mal 12 Körbe, könnte man meinen. Weil Jesus nicht nur für seelische Dinge zuständig ist. Er sieht die Not einer hungernden Menschheit. Das jedenfalls entdecke ich in unserer Geschichte, in der sich Jesus uns mit einem Brotwunder vorstellt. Und dann entzieht er sich aber den Menschen, wenn sie ihn zum Brotkönig machen wollen, geht auf einen Berg, um dort allein zu sein und zu beten. Als wollte er uns sagen, noch ist es nicht so weit. Noch könnt ihr mich nicht zum König krönen. Es muss noch was anderes geschehen. Sonst kann ich euch vielleicht versorgen, aber nicht versöhnen. Und kurz darauf wird Jesus in einem Gespräch mit seinen Jüngern sagen, ich gebe euch nicht nur Brot, ich bin selbst das Brot, das gebrochen wird, damit Versöhnung geschieht. Ich bin das Brot, esst mich, sagt er im übertragenen Sinn, verehrt mich nicht nur wie einen König, sondern nehmt mich für euch in Anspruch. Ich trete mit meinem Leben dafür ein, dass ihr mit Gott versöhnt werdet. Mein Leib wird für euch gebrochen, damit der Riss zwischen euch und Gott wieder geschlossen wird. Und wenn ihr nicht von mir esst, habt ihr keinen Anteil an mir. So verstehe ich die Abendmahlsworte. Wenn ihr das nicht für euch in Anspruch nehmt, bleibt euer Leben ja dann auch nur ein Kampf ums Überleben. Aber jenes ewige Leben, das vor Gott auch gültige Leben, bleibt euch noch verwehrt. Es geht um noch mehr. Und so erzählt uns unsere Geschichte gleich beides. Jesus kümmert sich um Menschen, die Hunger haben. Er sorgt für Lebensmittel. Aber er entzieht sich zugleich auch der Erwartung, ab jetzt sei der Kampf ums Leben überstanden. Stattdessen nennt er sich selbst das Brot des Lebens und will unser Lebensmittel sein auf dem Weg hin zu Gottes Ewigkeit, wo sich dann beides erfüllen wird, beides zusammenkommt. Jene Versöhnung und jene Versorgung. Und so gilt beides bis heute. Jesus sorgt für uns und er schenkt sich uns selbst. Ich möchte an der Stelle eine kleine Begebenheit einflechten, an die ich in den letzten Tagen mich wieder erinnert habe. Ich war ja Student im Evangelischen Stift in Tübingen. Und ich habe mich jetzt richtig gefreut zu hören, dass die dort wieder ganz selbstverständlich zu Tisch beten, zu Beginn des gemeinsamen Essens. Das war damals, als ich studiert habe, nicht so. In den 70er Jahren wurde das abgeschafft, das gemeinsame Tischgebet, damit ja niemand religiös bevormundet wurde. Jeder soll es halten, wie er es möchte. Ein bisschen pubertär war das nach heutiger Ansicht. Aber an einem Tag ging das einfach nicht, denn es waren lauter Honoratioren von der Universität und der Landeskirche gekommen und der ehrwürdige Präsident, der Ephorus des Stiftes, Professor Dr. Eberhard Jüngel, trat dann an das Mikrofon, um das Mittagessen zu eröffnen. Und wir waren natürlich alle gespannt, ob er sich jetzt den Regeln widersetzt und tatsächlich es wagt, ein Tischgebet zu sprechen. Und alle erwarteten nun, dass ein wohlfeiles, geniales Tischgebet von diesem großen Professor zu hören ist. Irgendetwas Professorales eben. Und Eberhard Jüngel trat ruhig ans Mikrofon und betete: Unser tägliches Brot gib uns heute. Amen. Und es ging darauf erstmal ganz ruhig zu an den Tischen. Ich weiß nicht, was die anderen dachten. Ich jedenfalls war ein wenig beschämt über die eigenen Erwartungen. Und mir ist diese so schlichte Bitte aus dem Vater unser umso wertvoller geworden. Versorge uns mit allem, was für Leib und Leben nötig ist. Lehr uns dadurch erkennen, dass du allein der Ursprung alles Guten bist und dass ohne deinen Segen unsere Sorge und unsere Arbeit wie auch deine Gaben uns nichts nützen. Lass uns deshalb unser Vertrauen von allen Geschöpfen abwenden und es allein auf dich setzen. So heißt es im berühmten Heidelberger Katechismus über jene Bitte aus dem Vaterunser. Und Martin Luther schrieb zur selben Bitte: Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte allen bösen Menschen, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse und wir es dann mit Danksagung empfangen, dieses tägliche Brot. Gott ist und bleibt zuständig für unsere Versorgung und damit ist auch noch keine Antwort gegeben, warum Menschen immer noch hungern müssen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass einmal der Tag kommen wird, an dem nicht nur 5000, sondern tatsächlich eine ganze Menschheit satt sein wird. Aber lassen Sie uns nochmal auf die drei Menschen in unserer Geschichte schauen. Da ist ja der Philippus. Ist Ihnen aufgefallen, solche Typen wie den Philippus, die gibt es ja bis heute. Die sind im Mitarbeiterstab von Jesus, sind mehr oder weniger berufsmäßig dabei. Und es gibt sie auch in unserer Gemeinde. Und es braucht sie auch. Es braucht kühle Rechner, die mal schnell über den Daumen peilen, was so ungefähr dieser Einsatz kosten wird. Hör mal zu, Jesus, selbst mit 200 Silberstücken bekäme jeder nur einen ganz kleinen Happen zwischen die Zähne. Aber so viel habe ich im Moment nicht einstecken. Das gibt uns unser Haushalt nicht her. Solche Leute braucht es auch im Kirchengemeinderat, die zu Vernunft rufen und uns helfen, die Dinge zu überschlagen, die Projekte, ob wir sie denn durchziehen können, ob wir das Geld dafür haben, ob sie denn auch den gewünschten Erfolg haben. Wenn wir unsere Kirchen erhalten wollen, brauchen wir Rücklagen. Müssen auch bei jeder Anschaffung überlegen, ob wir die uns leisten können. Also wir brauchen Philippus-Leute. Aber es braucht auch die Andreas-Leute. Dieser Andreas scheint ja ein stillerer Charakter gewesen zu sein, aber irgendwie auch ein wunderbarer Mensch. Denn während die da oben standen und nachdachten und die Leute auf sich zukamen, hat Jesus bereits schon diese Menschenmenge abgescannt, schon genau hingeschaut. Ist wohl schon nach vorgegangen und hat ihn hergeholt und kam dann an mit einem und sagt: Ich habe hier einen gefunden, der hat was zum Essen dabei. Der ist sicher nicht hingegangen und hat laut rausgebrüllt: Hat denn irgendjemand so viel Essbares dabei, dass davon jetzt 5000 Leute satt werden können? Nein, er war sicher kein Träumer, aber er hat genau hingesehen. So viele Leute, so viele Erwartungen, so viele sehnsüchtige Blicke. Aber ich muss an einer Stelle einfach anfangen. Und er hat diesen kleinen Buben mit seinem Familienproviant nach vorne gebeten. Und die trägt er dann so am Henkelkorb unterm Arm. Auch dieser Andreas konnte rechnen. Und was er da sieht, jene 5 flachen Fladenbrote, die beiden geräucherten Forellen, das reicht niemals hin. Andreas rechnet, aber er rechnet nicht nur mit Zahlen und Wahrscheinlichkeiten, sondern er rechnet auch mit Jesus. Und so bittet er den kleinen Kerl, nach vorne zu kommen. Und Andreas hat ihn entdeckt und rechnet mit Jesus. Solche Andreas-Leute brauchen wir. Aber wir brauchen vor allem auch den dritten neben Jesus. Solche wie den kleinen Jungen. Ich kann mir den ganz gut vorstellen, wie er da stand, mit Strubbelkopf, ungekämmten Haaren, drolliger Bursche mit einem kleinen Brotkorb unter dem Arm. Aber der lässt sich zu Jesus führen und stellt das Wenige, das er hat, Jesus zur Verfügung. Und zwar ganz, selbst die Fische, die er doch so gern mag, die eigentlich nicht zum täglichen Brot gehören, nicht zum Grundnahrungsmittel, sondern die das Ganze auch noch schmackhaft machten. Auch sie stellt er zur Verfügung. Er gibt den ganzen Korb Jesus und macht daraus etwas zum Staunen über Gottes Reichtum. Nur ein kleiner Junge, ist ja erstaunlich, wie oft Jesus Kinder als Vorbild hinstellt, weil sie noch Vertrauen haben. Und Gott hat was Großes draus gemacht, was der kleine Kerl da einbringen konnte. Die Begegnung zwischen dem Jungen mit seinen Broten und Jesus, der daraus einen Segen für das ganze Volk macht, ist vielleicht die Grundbegegnung, die Urbegegnung, mit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fürs Reich Gottes geworben werden können. Sich einzubringen mit dem, was man hat. Es reicht. Mehr braucht's nicht. Und vielleicht ist diese Begegnung auch eines der eigentlichen Geheimnisse unserer wunderbaren Speisungsgeschichte. Mir macht das jedenfalls Mut, auch mit begrenzten Möglichkeiten umzugehen. Wir haben es schließlich mit Jesus zu tun. Amen.